Hallo und herzlich willkommen zum 634. NMAC Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist Arne. Hallo Arne.
Hallihallo, da bin ich. Ja, wir reden heute über die Nintendo Direct. Ha, natürlich. Themenwechsel spontan.
Genau.
Wir hatten ja eigentlich was anderes geplant. Kommt irgendwann anders. Tomb Raider.
Genau. Über Tomb Raider werden wir definitiv noch reden. Jetzt reden wir über die Direct, die am 5. Februar stattgefunden hat, ob es wieder ausgestrahlt wurde. War ein Partner-Showcase, also keine jetzt, wie man ja so gerne sagt, große Nintendo Direct, sondern halt ein Partner-Showcase, was ich ja nie schlimm finde, weil die sind ja auch wichtig, diese Directs.
Korrekt.
Und da wurde schon ein bisschen was gezeigt, was wir so die nächsten Monate auf der Switch und der Switch 2 zu spielen bekommen. Ja, wir werden einfach die Direct so ein bisschen durchgehen. Zu einigen Spielen werden wir ein bisschen mehr sagen, zu anderen werden wir relativ wenig sagen. Wir werden sie dann nur erwähnen oder so. Ja, wir fangen einfach mal mit dem ersten Spiel an. Das wurde vor gar nicht so langer Zeit ebenfalls in der Nintendo Direct angekündigt, und zwar Orbitals.
Ich finde, das sieht sehr cool aus.
Es sieht richtig schick aus. Also ich mag den Stil unglaublich gerne. Es ist so ein Retro, also ich würde sagen so 80er Jahre Anime-Stil.
Ja.
Finde ich einen wirklich, wirklich schönen Stil. Und
im Grunde ist es so ein Spiel wie Split Fiction. Nur
ganz
für
genau, ganz
Kinder.
Genau.
So sieht es jedenfalls kommen, für mich aus.
Genau sowas ist es auch. Es kommen noch mehr solche Spiele. Ich glaube, 3 Stück momentan, die nicht von den Entwicklern halt von Stargaze ist es. Ich weiß gar nicht mehr. Von Split Fiction und so ist, sondern von anderen Studios. Also dieses Koop-Ding ist halt jetzt durch diese Spiele, It Takes Two hieß es, glaube ich, das eine. Und jetzt Split Fiction. Dadurch ist es halt jetzt da. Und dieses Spiel sieht halt wunderschön aus, wie ich finde. Und dann dieses Thema. Ich muss halt leider sagen, ich habe niemanden, mit dem ich spielen kann. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nie spielen.
Ja.
Ja. Das finde ich halt an so reinen Koop-Spielen immer schade, weil das wird mich sowas von ansprechen. Die ganze Spielmechanik, die sie gezeigt haben, die Grafik, es spricht mich super an, aber ich werde es nicht spielen, weil ich halt keinen habe zum Spielen.
Ja, das kriegen wir vielleicht geregelt.
Ja, müssen wir mal schauen.
Ich habe tatsächlich
wahrscheinlich auch online funktionieren.
Split Fiction auch mit meiner Frau angefangen, aber die ist einfach nicht so für diese Art Spiel zu haben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es durchkriege, was auch schade ist.
Ja.
Naja, never mind.
Ja.
Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus.
Ja, finde ich auch. Ich weiß gar nicht, welches Studio dahinter steht. Kepler ist definitiv der Publisher. Als Studio weiß ich es jetzt gerade gar nicht.
Shapefarm stand im Video drin.
Ja, ich kenne die halt gerade so überhaupt nicht. Die sagen mir jetzt halt nichts.
Das geht mir grundsätzlich so.
Könnte sogar
so
der Debütspiel sein. Und ich meine, es ist das erste Spiel von denen.
Ja, kann sein.
Ja, soweit ich es halt gesehen habe. Auf der Webseite von denen war halt nichts anderes außer das Spiel drauf. Deswegen gehe ich mal davon auf, dass das Debüt ist. Ja. Ja, aber wäre ein schönes Spiel. Freue ich mich schon drauf irgendwie. Bin ich neugierig. Und es ist Switch 2 exklusiv, sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen.
Genau. Es kommt nicht auf anderen Plattformen. Das ist cool.
Ganz genau. Gut. Würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Spiel.
Mhm.
Wir haben Paranormal Sides The Mermaid's Curse. Weiß nicht, ob du mit dem Spiel grundsätzlich was anfangen kannst.
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was das für ein Spiel ist nach dem Gucken dieses anderthalbminütigen Trailers.
Kann ich verstehen. Es gab schon mal Paranormal Sides. Paranormal Sides, The Seven Mysteries of Honjo, ist 2023 erschienen. Das ist ein Visual Novel Adventure, wenn man so will. Man könnte es ein bisschen mit den Famicom Detective Club Spielen vergleichen.
Okay.
Nicht 1:1, das Gameplay ist ein anderes, das heißt nicht mit diesem Menüsystem, aber man kann es schon vergleichen von der, das ist halt wirklich auch Adventure mit Ermittlungen und so weiter. Hier ist halt sehr viel Übernatürliches. Sie haben Horrorelemente, also diese Spiele sind definitiv auch so ein bisschen Horror-stimmungsmäßig. Und das jetzt, Paranormal Sides The Mermaid's Curse, ist halt der Nachfolger, der zweite Teil. Also
okay.
Der hat mit dem ersten wahrscheinlich inhaltlich nichts zu tun. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich den Charakter wiedererkannt hätte. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Ich meine, das ist eine komplett eigenständige Geschichte, die sie da erzählen. Die Spiele sind auch nicht so teuer. Der erste Teil hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Ist jetzt bis zum 18. Angebot sogar. Was jetzt nicht teuer ist. Rein digitale Veröffentlichung. Und der zweite Teil wird 25 Euro kosten. Also ist jetzt auch nicht die Welt. Also wer so Adventure mag, die sehr storylastig sind, könnte hier wirklich Spaß haben. Allerdings gibt es keine deutschen Texte, nur englische Texte. Bei beiden Teilen. Ja, ist von Square Enix übrigens das Ganze.
Mich hat es tatsächlich so ein bisschen erinnert an Another Code, aber irgendwie düsterer.
Ja, kommt auch hin. Genau, sie haben auch so Gameplay-Elemente drin, bei denen man halt dann wirklich Gameplay hat, jetzt im Neuen, also das mit diesem Tauchen und so weiter. Kann man auch sehr gut mit reinnehmen. Das ist halt wirklich so ein Ermittlungs-, man hat nicht so dieses, wie in Another Code, dieses Rumlaufen, zumindest im ersten, soweit ich in Erinnerung habe. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht mehr 100% bei mir, sondern ich habe es noch nicht durchgespielt im ersten Teil. Aber es ist halt, wie gesagt, ein storylastiges Krimi-Adventure mit Horror-Elementen. Und ja, das halt so Visual Novel-artige Erzählweise und so weiter, aber halt nicht rein in eine Visual Novel. Ja. Genau. Erscheint bereits am 19. Februar, also wenn der Podcast erschienen ist, in knapp einer Woche. Ist also wieder sehr kurzfristig. Ich wusste nicht, dass das Spiel erscheint. Wenn es schon mal angekündigt war, okay, dann habe ich es nicht mitbekommen. Für mich war es eine komplette Neuankündigung.
Ja.
Und ich finde es halt cool, dass es kommt, bin ich ganz ehrlich.
Ja, finde ich auch gut.
Ja. Gilt auch fürs zweite Spiel, das mich wirklich überrascht hat, weil das war auch eine Neuankündigung tatsächlich, und zwar Captain Tsubasa 2 World Fighters.
Wann war denn das zweite Spiel? Weil das ist das dritte von denen, die wir gerade besprechen.
Ja, genau.
Okay.
Und Captain Tsubasa ist halt auch, da gab es ja, wie wir Ziel schon sagten, Vorgänger, ist ein Fußball, Anime-Fußballspiel, also nicht unbedingt realistisch. Ich sag nur die ganzen Spezialaktionen, die man da durchführen kann und so weiter. Also das ist alles andere als realistisch.
Mhm.
Der erste war gar nicht schlecht. Es würde nicht überragend sein, aber der war nicht schlecht. Da können sie gut drauf aufbauen für den zweiten Teil. Wer so ein bisschen übertriebene Arcade-Fußball-Sachen mag und Captain Tsubasa, also die Anime-Serie mag, wird hier, denke ich, wieder Spaß haben. Erscheint jetzt nicht nur für Nintendo-Systeme, erscheint für alle Plattformen. Und irgendwann dieses Jahr. Mehr ist bisher noch nicht bekannt.
Ja. Ich kann mit Fußball nicht so viel anfangen, kenne die Serie nicht. Ich glaube, es ist nicht für mich.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es spielen werde. Ich habe den ersten Teil auch nur mal angespielt. Ich besitze den nicht mehr selbst. Also,
ja.
Ja.
Das nächste Spiel
hingegen, für die Serie.
Das fand ich tatsächlich spannend. Ja. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Tokyo Scramble, genau. Es ist ein Horrorspiel, wo man irgendwie eine Frau spielt, die unter Tokio plötzlich auf Dinosaurier trifft.
Und Zeons.
Sinos.
Sinos, sowas, Sinos, genau, Sinos.
Und ich habe keine Ahnung. Also es wurde explizit gesagt, es gibt keinen Kampf in diesem Spiel. Das heißt, man muss sich nur mit seiner Umgebung quasi behelfen, um diese Sinos dann platt zu machen. Also wir haben zum Beispiel eine Szene mit einem Bagger gesehen, der zum einen so ein Sino gehauen hat und zum anderen einen gegriffen hat. Und ansonsten scheint es einfach ein Stealth-Spiel zu sein.
Genau. Ich habe im ersten Mal gedacht, der nächste Versuch, Dino Crisis wiederzubeleben von einem anderen Hersteller, weil ja irgendwie kein neues Dino Crisis kommt von Capcom. Aber nein, es ist was ganz anderes. Es wird tatsächlich als Survival-Puzzle-Action-Spiel bezeichnet, offiziell. Warum auch immer Action-Spiel, weil es ist ja eigentlich kein Action drin, wenn man selbst nicht kämpfen kann, wobei man halt durch die ganzen Aktionen Action hat. Finde ich auch ein sehr spannendes Spiel. Interessant finde ich, dass man über GameShare die Steuerung mit anderen Spielern teilen kann.
Oh, stimmt,
das heißt,
richtig.
Jeder übernimmt dann einen anderen Teil der Steuerung, was ich dann wieder interessant finde, weil da muss die Steuerung ja auch drauf ausgelegt sein dann. Laut Webseite geht das tatsächlich, es steht auch gar nicht dabei, wie viele Spieler daran beteiligt werden können. Es steht nur ein Spieler, das Spiel, weil es halt ein Singleplayer-Game ist. Aber irgendwie werden wohl durch das Teilen andere dann beteiligen. Aber wie viele, keine Ahnung. Ich nehme an, es wird schon eine Begrenzung geben, weil alles andere würde ja keinen Sinn machen.
Ja.
Ja.
Ich musste, als ich hörte, dass die Steuerung geteilt wird, musste ich an Affordable Space Adventures denken. Der Wii U-Titel, wo man so ein Raumschiff steuert.
Oh ja, ich erinnere mich dunkel. Ganz dunkel erinnere mich an das Spiel. Ich hab's nie gespielt, kann ich direkt sagen.
Das ist schade, weil das gibt's nur auf Wii U, weil es nur da funktionieren kann. Aber
wegen dem Tablet.
Wegen des Tablets, Controller. Genau, ja.
Ja, ja, gab's so ein paar Spiele, die so waren, leider. Die schwer umzusetzen sind auf andere Systeme.
Ja.
Ja. Nee, aber Tokyo Scramble könnte interessant werden, und das erscheint tatsächlich am Tag, an dem dieser Podcast hier erscheint, am 11. Februar, und es ist Switch 2 exklusiv.
Mhm. Ja, cool.
Also mal abwarten, ja. Danach wurde ein Spiel angekündigt, das schon relativ namenhaft ist, Valheim, Survival
2021 ist das groß geworden als Multiplayer-Survival-Game, da saßen alle Leute zu Hause und hatten nichts Besseres zu tun.
Genau. Und das ist auch ein Streaming-Ding gewesen eine ganze Zeit lang. Es war aber recht erfolgreich bei einigen Streamern. Ich muss sagen, ich habe nie das Ding gespielt. Es hat mich nie gereizt, nie interessiert.
Ich habe das nie spielen können, weil ich keine Plattform hatte, auf der das lief oder wo ich spielen wollte. Und jetzt, wo ich es sehe, habe ich auch überhaupt kein Interesse dran, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die mit der Grafik gemacht haben. Es sieht ein bisschen aus, als hätten sie einmal ein Stück Butter rüber geschmiert. Also
ja,
ich finde, die Grafik sieht aus, als sei sie für die Switch schon schwach.
Ja.
Aber es ist nur Switch 2. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was das soll.
Ich auch nicht. Ich bin auch ganz ehrlich überfragt, wie es auf anderen Systemen aussieht, weil ich es ja, wie gesagt, nie gespielt habe. Aber wenn ich mir die Screenshots auf Steam anschaue, sieht es original genauso aus, wie die Screenshots.
Ich habe gehört, dass es offensichtlich zum Konzept dazugehört, ja. Aber dann...
Ja, dann gefällt es mir nicht. Also aber wie gesagt, habe mich eh nie sonderlich angesprochen. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel weiter.
Also es hat halt Wikinger-Thema. Wikinger-Thema finde ich eigentlich ganz cool so, aber das holt mich jetzt trotzdem nicht ab.
Nee, mich auch nicht. Aber alle Valheim-Fans da draußen könnten sich freuen, weil jetzt auf der Switch, ich brauch's ehrlich gesagt nicht.
Switch 2 ausschließlich.
Genau, Switch 2 ausschließlich. Das nächste Spiel müssen wir auch nicht lange behandeln. Hollow Knight ist schon lange draußen, hat jetzt eine Switch 2 Edition bekommen, die bereits direkt erschienen ist und das Upgrade ist für Besitzer der Switch 1 Version kostenlos.
Genau, das ist deswegen schön, weil es dadurch natürlich netter aussieht in der vollen Auflösung, aber auch, weil es in 120 Frames laufen kann, was ich tatsächlich noch nicht getestet habe, aber ich habe die Option im Menü gesehen.
Finde ich sehr schön. Ist konsequent nach Silksong und ja, warum nicht? Gut. Gehen wir weiter.
Pro Evolution Soccer, kennst du das noch?
Ja, natürlich kenne ich das noch, nur gibt's das nicht mehr. Es heißt jetzt eFootball. Und eFootball Kickoff kommt jetzt auf die Switch 2. Switch? Ich weiß gar nicht, ob es davon eine Version 2,
ja.
Für die
genau.
Nur Switch 2, ja. War ja, als es rauskam, eFootball recht, sagen wir mal, umstritten, ist vielleicht schon zu positiv gesagt. Es war nicht sonderlich beliebt. Es hat heftige Wertungen eingefahren, ist teilweise richtig zerrissen worden, ist halt Free-to-Play, es wurde immer wieder jetzt geupdatet, ich habe keine Ahnung, wie der aktuelle Stand ist, momentan gibt es die Version 2026, also da gab jedes Jahr wohl eine neue Version von irgendwie, aber es ist natürlich einfach nur Free-to-Play, für alle Systeme, auch Mobile gibt es das Ding. Dass da jetzt eine Version für die Switch 2 erscheint, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Nee.
Ich werde selbst, wenn es Free-to-Play ist, nicht spielen.
Ich auch nicht. Free-to-Play. Free-to-Play-Spiele sind immer teuer, weil die zahlst du nicht mit Geld, sondern mit was anderem. Mit Zeit, mit
ja,
weiß ich
nicht
was.
Unbedingt. Ich habe auch schon Free-to-Play-Spiele gesehen, die richtig, richtig gut sind und die eben nicht so gestaltet sind, dass man dann trotzdem viel Geld investieren muss. Gibt es auch, aber das sind halt die Ausnahmen. Aber das hier wäre, ich denke mal, das hier kann sogar so eins sein. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Aber ich brauch's nicht. Also bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht mehr ein Fall.
Nee, ich meine auch nicht. Fußball halt.
The Adventures of Elliot. The Millennium Tales war das nächste Spiel. Ist jetzt auch kein neues Spiel. Also nicht, das komplett neu angekündigt war. Das war ja schon länger bekannt. Es gibt da schon seit einiger Zeit eine Demo zu, eine Prolog-Demo, in der man den, ja, die erste Stunde, ersten anderthalb Stunden ungefähr anspielen kann. Habe ich auch gemacht. Hat viel Spaß gemacht. Ist in diesem HD2D-Stil von Square Enix gehalten. Allerdings ist es kein Rollenspiel, sondern eher ein Action-Adventure und erinnert stärker an Zelda als an jetzt klassische Rollenspiele von Square.
Gibt's die Demo noch? Ich dachte, das sei nur so ein zeitexklusives Ding gewesen.
Weiß ich gerade gar nicht. Müsstest du mal nachschauen. Ich kann's dir nicht
doch,
gerade gar nicht sagen.
Demo runterladen geht noch. Also ja, gibt's anscheinend.
Dann ist die noch da. Ich glaube auch nicht, dass sie viel dran geändert haben anhand der Demo, weil das Spiel wirkte da schon sehr fertig, inklusive deutschen Texten und allem. Und lief auch alles, wie ich finde, sehr gut. Es gibt ein paar kleinere Macken, die sich vielleicht noch beheben müssen. Aber da denke ich, da hatten sie genug Zeit für. Das Spiel erscheint. Was?
Also, das war halt ein Vertical Slice, die Demo, ne? Das war halt nicht das komplette Spiel. Die haben vielleicht einfach 12 weitere Dungeons noch nicht fertig gehabt, so. Also,
das weiß ich.
Sah schon fertig aus. Ja, gut.
Ich meine, das, was man sehen konnte, lief schon, war wirklich schon sehr fertig. Das ist so wie immer bei diesen Prolog-Demos von Square Enix. Ich meine nur, dass sie bei anderen Prolog-Demos, die sie schon veröffentlicht hatten, haben sie Feedback genommen und nochmal Spielmechaniken angepasst und eine weitere Demo dieser Art veröffentlicht. Das war dem Spiel jetzt nicht der Fall. Deswegen waren sie da wahrscheinlich schon entweder schon weiter oder das Feedback war so positiv, dass sie entschieden haben, das Ding ist fair, wir müssen da nicht mehr rangehen. Dass das ganze Spiel noch nicht fertig war, ist logisch. Wir haben ja noch ein paar Monate jetzt seitdem entwickelt, seit die Demo draußen ist. Und das Ding kommt ja auch erst in ein paar Monaten am 18. Juni raus. Aber es zeigt halt, dass so kurz nach der Demo, in Anführungszeichen kurz, bei anderen Spielen war es halt wesentlich längerer Zeitraum, das Spiel jetzt dann doch erscheint, dass es schon recht weit in der Entwicklung war, beziehungsweise, dass sie es anhand des Feedbacks sehr schnell fertigstellen konnten.
Ja.
Also, dass die Grundlagen, die grundlegenden Gameplay-Mechanik und alles schon stand und es wirklich noch diese Inhaltsentwicklung war vorwiegend.
Ja. Ich finde, das Spiel sieht wahnsinnig gut aus, aber ich habe auch festgestellt, dass mein Bedarf für ein weiteres Zelda-like einfach momentan nicht da ist.
Würde ich dir aber sagen, dieses mal anzuschauen, es unterscheidet sich von Zelda in gewissen Punkten und es ist richtig gut. Also probier zumindest mal die Demo aus. Weil
das habe ich tatsächlich gemacht. Ich hab die gespielt, ja.
Okay. Weil ich glaube, das hier könnte auch von der Story und allem her, worauf sie jetzt im Trailer mehr eingegangen sind, dieses ganze Zeitreise-Ding, was da kommt, könnte das sehr, sehr interessant werden. Deswegen bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich werde es, denke ich, sehr sicher spielen. Ich freue mich da auch drauf. Mhm. Wenn du recht hast, Zelda-Likes gibt es zurzeit oder gab es in den letzten Jahren sehr viele. Ja. Die nächste Ankündigung war dann eine Überraschung, eine Super Bomberman Collection Nintendo Switch 2 Edition. Ja, macht wenig Sinn, weil dieses Ding erscheint halt ist ja direkt Shadow Drop am 5.2. erschienen, direkt für alle Systeme, also auch für die Switch 1 erschienen. Aber es ist halt auch eine Nintendo Switch 2 Edition erschienen und das haben sie halt mit eingeblendet.
Ja. Ich finde das cool. Ich hatte tatsächlich mit den alten Bomberman immer sehr viel Spaß. Und da gab es dann später Teile, bei denen war es nicht mehr so. Also ich erinnere mich an den Switch-Lounge-Bomberman-Titel. Den fand ich nicht so beeindruckend. Die alten fand ich alle sehr, sehr cool.
Bomberman hat schon seit längerem seine Problemchen. Bomberman 64 war noch sehr cool. War halt dann 3D und halt auch mit einem richtigen Story-Modus. Später hat sich die Reihe so ein bisschen, wenn die versucht haben, neue Klassische zu entwickeln, lief es immer ein bisschen besser. Jetzt die alten, gerade die Super Bomberman-Spiele mal wieder rauszubringen, macht Sinn, weil die gibt's nicht so, die sind nicht so ohne weiteres verfügbar. Mhm. Deswegen macht Sinn, die 5 rauszubringen und sie bringen ja als Bonus noch dazu die beiden Bomberman-Spiele vom Famicom. Also,
ja. Und auch neue Modi, ne? Es gibt so einen Boss-Rush-Mode jetzt. Fand ich ganz cool. Bin gespannt. Ich hatte am meisten Spaß mit Atomic Bomberman PC. Ich habe keine Ahnung, wann, 2000 vielleicht. Bin gespannt auf diesen Titel. Bin ich noch nicht zugekommen. Gibt's aber schon.
Mhm. Ja. Ja. Was gibt's noch zur Collection zu sagen? Kostet 25 Euro?
Es gibt eine physische Version, aber nur bei einem einzigen Laden, wenn ich es richtig gesehen habe. Red irgendwas.
Ja, die kommt erst im August raus. Und dieses Red, ich komme gerade nicht auf den Titel, Red Art Games.
Ja.
Die sind ähnlich wie, wie heißen sie, Limited Run und sowas.
Genau. Und das finde ich einfach doof. Deswegen werde ich das auch nicht physisch kaufen, auch wenn es ginge.
Die publishen manchmal auch Spiele grundsätzlich. Also zum Beispiel haben sie die internationale Version von dem einen Saga-Spiel, das im Dezember nochmal veröffentlicht wurde, mit deutschen Titeln und ein paar Verbesserungen und so weiter, und also deutschen Untertexten und so. Dies haben die gepublished. Und nicht Square Enix selbst, weil die halt gesagt haben, sie bringen das jetzt raus. Aber da war halt die physische Version logischerweise dann auch an Red Art Games gebunden.
Ja.
Ja, wie gesagt, also auf der Switch 1 kostet 20 Euro, auf der Switch 2 kostet es 25 Euro, ist auch bereits erschienen. Wenn man von der Switch 1 auf die Switch 2 upgraden will, zahlt man diese 5 Euro, die man sonst weniger zahlt.
Das machen auch nicht alle so.
Nein?
Manchmal kostet das einfach nix, wie bei Sixer beispielsweise.
Naja. Ja, oder manchmal gibt es erst gar kein Upgrade.
Auch richtig, ja.
Ja.
Beim nächsten Spiel warte ich tatsächlich einfach auf die komplette Trilogie. Final Fantasy VII Rebirth ist für Switch 2 angekündigt worden, jetzt nach dem Erscheinen des ersten Teils. Final Fantasy VII, wie hieß das erste?
Remake.
Gibt es dann Rebirth, den zweiten Teil, und dann gibt es noch einen dritten Teil. Und dort denke ich mir, bevor ich sie alle spielen kann, fange ich gar nicht erst an. Stimmt nicht ganz, ich habe die Demo gespielt, die war sehr cool.
Ja, also ich bin mir beim dritten Teil noch nicht ganz sicher, wann der erscheint. Also ich denke mal, nächstes Jahr frühestens rechne ich eigentlich damit. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den auf die Switch 2 bringen. Sie werden ihn bringen, aber wie er dann läuft, ich spiele sie eh auf der PS5. Aber es ist ein sehr cooles Spiel, kommt jetzt am 3. Juni, also ein halbes Jahr ungefähr nach dem ersten Teil. Ist ein bisschen kurzfristig, denke ich, weil man schon ein bisschen Zeit braucht für das Spiel, aber man kann es schaffen, natürlich in der ersten Zeit durchzuspielen. Der zweite ist wesentlich größer. Da brauchen sie ein bisschen mehr Pufferzeit zum dritten, denke ich. Deswegen wollen sie damit nicht zu lange warten. War halt schon angekündigt, deswegen ja, okay.
Ja.
Danach kam Capcom dran mit Pragmata. War jetzt auch nicht neu, war irgendwann vor kurzem erst auch gezeigt worden, dass das für die Switch 2 kommt. Ich glaube, bei einer Capcom-Präsentation war das und da wurde auch der Termin, 24. April, bereits gezeigt. Finde ich sehr spannend, das Spiel, muss ich sagen. Das ist.
Erinnert es dich auch so an Bioshock wie mich?
Es erinnert mich an einige Spiele. Ein bisschen an Bioshock, ein bisschen an Dead Space, ein bisschen an, ach, wie hieß das Spiel von Platinum Games? Ich komme gerade nicht auf den Titel. Es hat also auch so seine Eigenheiten, eben mit diesem Kampfsystem, da, bei dem man die Gegner ja erst hacken muss, um durch ihre Panzerungen durchzukommen. Das finde ich sehr spannend. Ich habe die Demo noch nicht gespielt, die ja am selben Tag veröffentlicht wurde. Ich würde das Spiel wahrscheinlich eher auch eher auf der PS5 als auf der Switch 2 spielen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ja klar.
Oder auf dem PC. Aber ich finde, ich bin mal gespannt, wie dieses Hacking da überhaupt funktioniert dann, weil das muss man ja, man muss das Hacking-Minispiel absolvieren, während die Gegner da sind und man im Grunde von denen angegriffen werden kann. Und da bin ich mal gespannt, ob das nicht in manchen Situationen zu hektisch wird, ob sie das gut hinkriegen, dass das funktioniert.
Das werden sie schon gut hingekriegt haben. Da gehe ich von aus, sonst hätten sie das Spiel nicht veröffentlicht. Also,
ja,
Veröffentlichung geplant, das muss schon machbar sein.
Ja, aber es gibt genug Spiele, die rauskommen und da gibt es dann Gameplay-Mechaniken, die eben nicht gut funktionieren. Das ist ja das Problem, dass es eben sowas auch gibt. Aber ich erwarte es bei Capcom jetzt in der Hinsicht nicht, gerade nicht vom momentanen Capcom, der sich in den letzten Jahren so gemausert hat zu einem Top-Entwickler wieder, nachdem sie einige Jahre sehr geschwächelt hatten. Deswegen rechne ich hier, und auch nach den Berichten, die es dazu gibt, rechne ich eher, dass es funktioniert. Ich bin nur halt gespannt, ob ich mit zurechtkomme, weil es ist ja auch immer eine persönliche Sache, findet man sich damit zurecht oder nicht?
Ja, richtig.
Also funktioniert das für einen selbst?
Das sieht auf jeden Fall sehr gut präsentiert aus, das Spiel.
Ja. Wird halt, wie gesagt, man kann es jetzt schon anspielen, Demo ist erschienen. Auch für die Switch 2. Gibt ja nur für die Switch 2, Switch 1 natürlich nicht. Und 24. April werden wir es schon spielen können. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich finde auch die Geschichte spannend mit diesem ganzen KI. Ist halt nicht komplett neu, aber ist halt sehr aktuell. Dieser Forschungsstation auf dem Mond. Dann gibt es aber auch schon Spielszenen, die in der Stadt sind, die wahrscheinlich aber irgendwie in dieser Basis auf dem Mond platziert ist, vermute ich zumindest mal. Oder man kommt ja, doch noch auf die Erde irgendwie. Ich bin mal gespannt, was das wird.
Das wird auf jeden Fall spannend.
Könnte ein sehr spannendes Spiel werden. Und es gibt ein Amiibo tatsächlich sogar dazu von, wie hieß sie nochmal?
Diana.
Diana, genau. Gibt es jetzt ein Amiibo geben.
Ja. Diana hat aber übrigens sich bewegendes Haar. Nimm das, Tomb Raider.
Ja, stimmt. Das war Tomb Raider, haben sie aber halt auch einfach das gemacht, dass sie haben die PS3-Version als Grundlage genommen und nicht die PS4-Version.
Ja, ich weiß.
Was ich nicht verstehe. Ja. Aber gut. Pragmata, sehr spannendes Science-Fiction-Spiel, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, wann der Amiibo erscheinen wird. Ob der jetzt zeitgleich erscheint. Ich glaube, das letzte Datum, das ich gelesen hatte, war 2026. Aber würde ja eigentlich Sinn ergeben, dass der auch am selben Tag erscheint wie das Spiel.
Das machen sie aber nicht immer, ne? Also früher war das tatsächlich jedes Mal so, wenn ein Amiibo erscheint. Aber inzwischen? Nee. Da bringt die auch schon mal gerne ein halbes Jahr später raus. Siehe zum Beispiel Super Mario Odyssey. Nee, wie heißt das?
Galaxy. Stimmt. Galaxy, ja. Ich habe erst gerade mal geguckt. Der erscheint auch am 24. April.
Okay.
Hat Capcom 2 Tage nach der Direct bestätigt. Ja. Gut. Ja, spannendes Spiel auf alle Fälle. Das nächste Spiel, Turok Origins, war jetzt auch keine Neuankündigung, aber ich meine, erstmals gezeigt worden, dass es für die Switch 2 erscheint. Zumindest wäre mir jetzt nicht bekannt gewesen, dass davon eine Switch 2-Version kommt.
Mir auch nicht, aber mir war auch das komplette Spiel komplett unbekannt. Aber es scheint ja offensichtlich schon länger ein Ding zu sein. Turok Origins.
Ja, genau, sie haben es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wann es angekündigt wurde. Es ist eine Weile her. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es vergessen. Als sie es dann gezeigt haben, ist mir eingefallen, ach stimmt, das gab's ja auch noch. Ehrlich, das hätten sie canceln können, ohne dass ich das gemerkt hätte. Bin ich ganz ehrlich. Das ist grundsätzlich kann es ein spannendes Spiel werden, weil Turok mag ich, die Marke. Auch dieser Wechsel zwischen First Person und Third Person, der jederzeit möglich ist, finde ich auch sehr schön. Was mich daran stört, ist, dass es halt diesen Multiplayer-Fokus hat und für mich sehr stark Extraction-Shooter-artig klingt. Finde ich ehrlich gesagt schade. Ich hätte da lieber einen klassischen Story-Shooter gehabt, von mir aus dann auch mit Koop-Mechanik. Man kann dieses Spiel auch alleine spielen, das sagen sie ganz klar. Deswegen bin ich halt mal gespannt, wie das dann funktionieren wird und ob da nicht auch eine Geschichte erzählt wird. Ist für mich ein bisschen unsicheres Marketing, was sie da momentan betreiben. Wie genau das funktioniert und was es wird. Ich bin skeptisch, weil ich halt befürchte, dass es leider wie die letzten Turok neuen Spiele, also es gab ja da so ein paar Versuche, die Marke wiederzubeleben und die sind alle gescheitert.
Ich verbinde mit Turok tatsächlich immer N64 und wahnsinnig viel Fog of War.
Ja, genau das ist Turok.
Das ist Turok für mich. So, und ja. N64 hatte ich keine großen Berührungspunkte mit und Fog of War versuche ich auch zu vermeiden. Ich meine, marketingtechnisch, das erscheint erst im Herbst, das Spiel, die haben noch ein bisschen Zeit, um sich da irgendwie was auszudenken, wie sie es biegen wollen.
Ja, aber das Spiel ist seit Dezember 2024 angekündigt und sie haben es nach den Game Awards bis jetzt nicht mehr wirklich gezeigt.
Vielleicht haben sie keine Ahnung.
Ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, ich würde dem Spiel eine Chance geben, weil es Turok ist, aber ich wäre halt auch sehr skeptisch, einfach weil die letzten Turok-Spiele nach Turok 3, was ja noch N64 war, eigentlich alles danach war nicht mehr das Wahre. Also Turok Evolution gab es dann noch und ja, es war Turok, noch ein Spiel, das nur Turok hieß und dann noch, als es mich gar nicht mehr bewusst war, Escape from Lost Valley. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, ob es was wird, aber ja, abwarten. Schick aussehen tut's. Also von rein grafisch könnte es schon auch ein recht schicker Stil werden mit den Dinos und allem. Ich denke mal dann auf anderen Systemen nochmal grafisch aufwendiger. Aber ich fand jetzt auch die Switch 2-Szenen nicht hässlich. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende laufen wird.
Ja.
Entschuldigung. Ja.
Gut. Schick aussehen tat auch raus. Kyoto Xanadu. Ein Anime-Spiel, wo es, ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was da passiert. Es erscheinen Waffen aus dem Nichts und irgendjemand ist in einer Akademie und es gibt mehrere Protagonisten. Kannst du es mir erklären?
Ja, das ist halt dann eine Gruppe, die du hast in dem Spiel. Tokyo Kyoto Xanadu. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, wir hatten das Thema irgendwann schon mal in einem Podcast, Markus und ich, als wir hieß das wirklich Tokyo Xanadu? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es war Tokyo Xanadu X Plus. Das war die erweiterte Neuauflage der Neuauflage von Tokyo Xanadu. Ja. Ich mochte Tokyo Xanadu EX Plus, für die Switch ist es damals erschienen, sehr gerne. Und dass jetzt ein neues Xanadu-Spiel wirklich angekündigt wird, hat mich überrascht. Habe ich nicht mit gerechnet. Die Marke gibt es schon eine ganze Weile tatsächlich. Das ist, ich glaube, das erste Xanadu müsste auf dem NES erschienen sein, wenn ich mich komplett täusche.
Mhm.
Ist eine Ablegerreihe von der Dragon Slayer hieß sie, glaube ich, von der auch The Legend of Heroes abgespalten wurde. Also dieses ganze Trails-Kram. Also das ist ein bisschen komplex, das Thema. Da rate ich euch, Markus und ich haben da mal drüber gesprochen gehabt irgendwann. Ich weiß nun leider nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir da drüber gesprochen haben.
Also genremäßig, ich sehe Side-Scrolling, Jump-and-Run-Geschichten hier. Und das ist, glaube ich, auch alles, was an Gameplay in diesem Trailer drin ist. Der ganze Rest sind irgendwie Zwischensequenzen?
Nein, es ist ein JRPG aus der 2D und ja, da war ich überrascht, dass es 2D ist. Der letzte Teil war tatsächlich ein klassisches 3D-Spiel. Die Dungeon-Erkundung ist 2D, genauso wie anscheinend das Bewegen außerhalb des Dungeons. Also der Dungeon heißt Xanadu und außerhalb des Dungeons hat man diese Akademie, man hat hier diese besonderen Kräfte und da kann man auch wie in Persona Sozialkontakte knüpfen. Was dann wiederum wichtig ist für die Gruppen, die man hat, also für die Gruppen, die man hat. Man lernt auch im Unterricht, was wiederum die Kräfte von einem beeinflusst. Interessant finde ich, dass die Kämpfe, die sind so Actionkämpfe gewesen immer, dass die in 3D dann stattfinden, also in Third-Person-Perspektive und alles. Und da ist man dann auch immer dann mit einem Gruppenmitglied unterwegs, das einen unterstützt.
Okay, also das ist auch Gameplay, diese 3D-Kämpfe, das habe ich nicht verstanden.
Genau, ganz genau, das ist auch Gameplay. Das sind die Kämpfe dann tatsächlich.
Na gut, okay.
Wie genau das funktionieren wird, muss man halt abwarten, weil es gibt halt diese Szenen in 2D, in denen man auch Gegner sieht, ob das jetzt bei jeder Gegnerberührung dann zu so einem Kampf kommt oder ob das nur spezielle Kämpfe sind und ob man die Gegner in den Dungeons nochmal anders bekämpfen kann, weiß ich halt nicht. Ich weiß es. Also was man sieht in den Szenen ist, dass mindestens 3 Charaktere wohl in der Gruppe sind und ja, also die Mischung ist tatsächlich, wenn man es ganz genau haben will, könnte man sagen, es ist eine Art Mischung aus Persona, Ys und der Trails-Reihe. rein vom Gameplay mal. Für alle JRPG-Fans draußen, die werden so ungefähr wissen, was sie damit anfangen können.
Persona habe ich auch drin erkannt.
Ja. Also man könnte sagen, es ist eigentlich das Persona-Ding von Neon Falcon.
Okay.
Und dann kommt halt dieses Dungeon Crawling dazu und das klassische JRPG-Kram und wahrscheinlich wieder eine sehr kryptisch verwirrende, aber sehr gute und spannende Geschichte, die halt wieder so ein bisschen dieses Ganze drumherum, ja, mit diesen, weil halt der Dungeon Xanadu taucht auf und man muss das Böse darin bekämpfen und so weiter und so fort. Spielt ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, nicht in unserer Zeit auf alle Fälle, irgendwann früher. Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Ära, haben sie gesagt gehabt, glaube ich, im Trailer. Ja. Genau. Kommt im Sommer raus, freue ich mich ehrlich gesagt drauf.
Ja, aber genauer wissen wir es auch noch nicht.
Nein, genau. Ebenfalls im Sommer, am 10. Juli, kommt Digimon Story Time Stranger raus.
Ach so, übrigens, Kyoto Xanadu erscheint für Switch und Switch 2, genauso wie Digimon.
Ja, genau. Ganz genau, das kommt für beide Konsolen. Und bei Tokyo Xanadu, muss ich sagen, kann ich es verstehen. Digimon hat mich von Anfang an gewundert, dass es nicht für die Switch erschienen ist. Es ist ja schon letztes Jahr für die anderen Systeme erschienen, im Oktober. Und ich habe damals schon anfangs tatsächlich, es hat mich überrascht, als ich dann festgestellt habe, Moment, da kommt ja gar keine Switch 2 und Switch 1 Version davon, habe ich nicht verstanden. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Das Spiel sieht gut aus, keine Frage. Es wird auf der Switch 2 auch besser laufen, besser aussehen als auf der Switch 1. Wird auf der Switch 1 Abstriche haben müssen, aber dass es da läuft, daran habe ich nie gezweifelt. Es ist ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Es hat mir wirklich gut gefallen. Auch ich bin noch nicht durch mit, aber es ist ein wirklich, wirklich gutes Digimon-Spiel mit Tiefgründe, also mit der schön spannenden Geschichte und mit Zeitreisemechanik und ich glaube über 350 Digimon, die drin sind, die man sammeln kann und sehr coolen Spielmechaniken wie Kampfsystem. Es ist ein sehr tolles strategisches, es ist auch sehr rundenbasiert halt, aber auch strategisch ist und so weiter. Man erkundet auch die Stadt, in der, also Tokio ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist man auch unterwegs, also nicht nur im Dungeon. Man ist in der Digi-Welt unterwegs. Ja, gibt viele Nebenquests zu erfüllen auch und genau. Wird auf der Switch 2 tatsächlich nach Ankündigung entweder in 4K und HDR laufen, im Qualitätsmodus, oder im Leistungsmodus mit bis zu 60 FPS. Mal abwarten.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, hat mich überrascht, noch nicht draußen. Es kommt am 10. Juli. Ja, gut. Einen Tag früher, genau, am 9. Juli, erscheint Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok. Jetzt ist die Frage, hast du damit überhaupt irgendwas anfangen können?
Absolut nicht. Also es ist halt ein Spiel, wo ich wieder nicht wusste, was das eigentlich ist. Ich sehe Monster kämpfen, ich sehe Anime-Figuren in Ritterrüstungen sich unterhalten. Nee, was ist es?
Also, ich habe schon gespielt. Das Spiel ist tatsächlich bereits, lass mich nicht, 2024 im Februar für die anderen Systeme erschienen. Endless Ragnarok ist eine erweiterte Version, die schon angekündigt war, die auch für andere Systeme auch am 9.7. erscheint. Wer das Spiel schon besitzt, kann das als Upgrade dann auch kaufen auf allen Systemen. Das erweitert das Spiel um neue Modi, neue Story-Inhalte und so weiter. Ist für mich auch der Grund, warum ich irgendwann nicht mehr weitergespielt habe, nachdem sie das angekündigt hatten. Weil ich gesagt habe, dann warte ich halt, bis das erweiterte Ding da ist und spiel's dann nochmal. Ist ein japanisches Action-Rollenspiel. Sehr storylastig. Mit vielen, vielen Charakteren, die man da auch rekrutieren kann für seine Gruppe. Die alle auch ihre Eigenheiten haben. Man kann sie auch alle tatsächlich spielen und im Kampf auch zwischen ihnen wechseln. Ist ein Rollenspiel, also Action-Rollenspiel zu Grand Blue Fantasy, da muss man kurz erwähnen. Grand Blue Fantasy ist ursprünglich ein Mobile Game gewesen, das 2014 erschienen ist. Und in einer erweiterten Version auch demnächst dann wohl für PC erscheinen wird, international. Und es gibt dazu Manga-Reihen, es gibt dazu ein Anime. Das sind die, wodurch ich die Reihe am besten kenne, durch Manga und Anime. Und Grand Blue Fantasy Relink habe ich dann auch gespielt. Es gab auch Grand Blue Fantasy Versus, das war ein Fighting Game, auch storylastig. Die Geschichte von diesem Spiel spielt jetzt während diesem ganzen Grand Blue Fantasy Story Ding. Das heißt, es fängt nicht damit an, dass die Charaktere, die unterwegs sind, sich kennenlernen. Die kennen sich bereits. Und auch viele andere Charaktere, die auftauchen, kennt man, die kennen sich bereits. Man kriegt allerdings die nötigen Infos, um da trotzdem einsteigen zu können und die Story zu verstehen. Weil die Story für sich ist eine eigene Story. Das spielt in so der Himmelswelt, die fliegende Inseln und die fliegen da mit Flugschiffen zwischen den Inseln und her. Und die kommen halt da zu einem neuen Gebiet, das sie vorher noch nicht bereist haben, das es halt in den anderen jetzt nicht gab. Das heißt, sie können eine komplett eigenständige Story spielen, aber zu einem Zeitpunkt, der halt in der ganzen, in dem ganzen Handlungszeug von Granblue Fantasy irgendwann mittendrin angesiedelt ist, wodurch halt bestimmte Charaktere einfach schon sich kennen.
Ja. Mhm.
Aber das wird alles gut erklärt. Man kann entweder einen männlichen oder weiblichen Protagonisten spielen, das ist halt auch, die sind dann auch so vorgegeben. Er heißt Gran, sie heißt Dieter, glaube ich, was? Besetzt halt dann jeweils die andere Figur, gibt's halt dann einfach nicht. Ja. Im Anime gibt's nur ihn, als, und im Manga auch als Gran. Also Gran Blue, Gran. Ist halt dieses Gran Blue, weil halt das große Blau, der Himmel, weißt schon.
Verstehe.
Also ich mag die Reihe sehr gern, ich mag das ganze Storytelling und die Welt und ich habe auch dieses Spiel sehr gern auf der PS5 gespielt und finde es auch sehr schön, dass es jetzt für die Switch 2 erscheint.
Ja.
Denk auch, das wird da gut laufen. Vielleicht mit ein paar kleineren Abstrichen, aber ich denke, das sollte da gut laufen. Ist halt manchen Szenen sehr effektlastig, was schon die PS5 manchmal ins Schwitzen bringen konnte, denke ich. Also von dem meinem Eindruck, wie ich es halt beim Spielen hatte. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie sie es auf der Switch 2 dann umsetzt. Aber ich denke, das kriegen sie schon hin. Ja.
Genau, erscheint nur für Switch 2.
Ja, keine Switch 1 Version. Und halt für alle anderen Systeme dann auch die erweiterte Version.
Ja.
Gut. Gehen wir zum nächsten Spiel, das bereits am 13. März erscheinen wird.
Ein Tag nach meinem Geburtstag. Ist ein Freitag.
Wow, siehst du? Ja. Ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue.
Ja. Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection. Der erste Teil ist im Store gerade, war gerade kürzlich für 10er zu haben. Den zweiten Teil habe ich irgendwann mal sehr, sehr lange gespielt.
Da kann ich zu was sagen, zu dem Angebot ganz kurz.
Erzähl.
Da bietet sich's an. Also der erste Teil ist für 10er zu haben. Der zweite Teil müsste 15 kosten. Also 9,89 für den ersten, 14,79 für den zweiten. Wenn man beide zusammen als Collection kauft, zahlt man 19,79.
Ah, ja, sehr guter Hinweis. Ich habe halt das eine schon längst gehabt, deswegen kam es für mich nicht in Frage.
Ich weiß nur darauf hin. Der erste Teil ist ja ursprünglich 3DS gewesen, der zweite war Switch.
Genau, deswegen ist der zweite auch erst erschienen auf der Switch und dann der erste.
Genau. Und der beide parallel halt gleichzeitig für die PlayStation und dann später nochmal jetzt. Ich glaube, mittlerweile müssten sie auch für die Xbox draußen sein. Ja. Für den PC ist der zweite Teil direkt parallel erschienen. Ja.
Ich würde das so einschätzen, dass man Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection spielen kann, ohne die ersten zwei gespielt zu haben, aber Figuren tauchen wahrscheinlich wieder auf.
Ja, genau, so würde ich auch von ausgehen. Also das Ganze, ich habe die Demo, also am Tag der Direct ist direkt eine Demo erschienen, die wieder sehr umfangreich ist, wie schon beim zweiten Teil. Also ich bin da jetzt schon seit über 10 Stunden an der Demo dran.
Wow.
Ja, also die Demo ist richtig umfangreich. Ich warte die ganze Zeit drauf, ans Ende denke immer wieder, okay, jetzt ist Schluss. Nein, die geht weiter und weiter und weiter und weiter. Das Einzige, was einen einschränkt, ist, dass man nur bis Level 10 leveln kann. Danach kriegt man keine Erfahrungspunkte mehr. Da ist dann vorbei.
Okay.
Und bestimmte andere Funktionen. Also die Anzahl an Monstis, die man sammeln kann, ist eingeschränkt. Das sind die Monster, die man halt rekrutiert für seine eigene Gruppe, weil das ist ja kein Monster Hunter im Klassischen, sondern ein JRPG, rundenbasierte Kämpfe mit Monstersammelfunktion.
Genau, die Welt ist die gleiche, das Spielprinzip ist komplett anders.
Genau. Das jetzt halt der dritte Teil jetzt wieder um. Es gibt auch das Kampfsystem basiert auf dem der ersten beiden Teile mit den drei verschiedenen Angriffsarten. Rot, grün, blau. Rot schlägt grün, grün schlägt blau schlägt rot. Klassisches Waffendreieck, wenn man so will. Ist natürlich nicht alles, was es ausmacht. Es gibt noch andere Faktoren, wie welche Waffenart setze ich ein. Manche Monster sind zum Beispiel nur gegen Stichwaffen empfindlich, dann muss eine Stichwaffe einsetzen. Zum Glück darf man drei Waffen tragen. Und dann noch bestimmte Elemente muss man berücksichtigen. Ein Feuerball bringt wenig gegen ein Monster, das gegen Feuerresistenz ist. Da muss man eine andere Waffenart nutzen. Das heißt, die Farben machen nicht alles aus, aber die können was ausmachen. Gerade wenn es zu direkten Konfrontationen während so einem Kampf kommt, dann gewinnt nämlich der die dominante Farbe benutzt, diese Konfrontation. Die werden immer wieder mal ausgelöst. Das kann man auch vorher einschätzen. Und Monster können wütend werden, dann ändert sich sogar die Art ihres Angriffs. Dann greifen sie nicht mehr mit grün, sondern auf einmal mit blau oder so an. muss man sich auch dran anpassen. Es ist immer ein Gruppenmitglied dabei, plus halt das jeweilige Monsti von dem Gruppenmitglied und von einem selbst. Man selbst kann 6 Monstis tragen und die auch wechseln im Kampf. Einmalig pro Runde darf man wechseln.
Ja.
Das sollte man auch von Gebrauch machen. Ist ein sehr spannendes Spiel. Also ich finde das richtig gut, auch storymäßig. Läuft das Switch 2 auch sehr gut in der Demo, muss ich sagen. Mhm. Wird meines Wissens nach keine Switch 1 Version mehr geben von dem Spiel. Nee, gibt's nicht. Erscheint allerdings auch für alle anderen Systeme. Also es ist kein Switch 2 exklusives Spiel. Ich bin da schon sehr begeistert von und kann nur sagen, wer Interesse daran hat, sollte mal die Demo ausprobieren. Wie gesagt, die ist unglaublich umfangreich. Und man darf den Inhalt dann auch in die Vollversion mit übernehmen. Also man muss nicht
von vorne anfangen. Das machen ja sehr viele Demos inzwischen, das finde ich gut.
Ja, ich auch. Und ich bin da wirklich dran, wird auch demnächst dann basierend auf der Demo eine Vorschau bei uns beim NMAC geben. Kann ich schon mal so anteasern.
Sehr gut.
Bin ich dran.
Würdest du sagen, man muss den dritten Teil jetzt kaufen oder reicht es doch einfach Teil 1 und 2 vorher zu spielen?
Also ich sag mal so, es ist das fortgeschrittenste Spiel der Reihe. Es unterscheidet sich in manchen Punkten sehr klar. Der erste Teil ist sehr, dem merkt man die 3DS-Herkunft einfach an. Es ist ein ganz klares 3DS-Spiel, das sieht man optisch, das merkt man auch spielerisch, ist trotzdem ein verdammt gutes Spiel. Der zweite Teil ist halt ein Switch-Spiel, merkt man auch. Hat das Ganze halt weitergedacht. Der dritte Teil jetzt, würde ich sagen, ist der komplexeste vielleicht sogar und vom Grafikstil der am wenigsten kindliche Teil. Das kann ausschlaggebend sein. Also wenn man das so beurteilen will, sollte man sich vielleicht den Grafikstil anschauen, weil eigentlich könnte man sagen, dass das so ein bisschen den Eindruck hat, als ob Capcom mit jedem Teil ein bisschen stärker die Charaktere älter, die Charaktere sind erwachsener, der Stil ist erwachsener und das hat auch Einfluss so ein bisschen auf die Geschichte und die Art, wie das Spiel erzählt wird. Monster Stories hat schon versucht, so ein bisschen auch die Pokémon-Fans abzugreifen, der erste Teil. Das hat der zweite Teil deutlich weniger versucht. Der zweite Teil wollte dann wirklich eher so, wir erzählen hier unser Ding und das macht der dritte jetzt auch dann wieder.
Okay.
Also ich denke, man kann definitiv auch sagen, man spielt erst die ersten beiden Teile, sind wie gesagt sehr gute Spiele und warten, bis der dritte dann günstiger ist, bietet sich an. Wenn einem jetzt der dritte Teil vom Stil her besser gefällt oder wenn man sagt, man möchte halt das Switch 2 Spiel haben und kein Switch 1 Spiel oder eine Portierung eines 3DS Spiels auf die Switch 1 spielen, kann man auch mit dem dritten Teil einsteigen, gehe ich fest von aus. Ja. Also bisher habe ich in der Demo habe ich nichts gemerkt, was mich in irgendeiner Weise einschränken würde, bei dem ich den Eindruck hätte, dass ich jetzt da zwingend den ersten oder zweiten Teil gespielt haben muss für.
Okay.
Ja. Verweise wird es definitiv trotzdem geben. War bisher immer so. Also beim zweiten Teil war das auch so. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt beim dritten wird. Bisher habe ich da nichts festgestellt. Ja. Gut. Ja. Ich glaube, das war der ausführliche Teil zu Monster Hunter Stories 3.
Ja.
Und wir gehen mal weiter und jetzt kommen wir zu einem Retro-Blog, zu einem kleinen von Hamster. Das ist das Studio hinter den Arcade Archives Spielen.
Das ist ein spannendes Konzept. Also Arcade Archives hat ein neues Spiel vorgestellt. Rave Racer kommt am 26.02. Und einen komplett neuen Art, nämlich Console Archives. Und das ist deswegen spannend, weil da Konsolenspiele auf plötzlich völlig anderen jüngeren Konsolen erscheinen können. Also ein PlayStation-Spiel zum Beispiel auf der Switch oder ein Super Nintendo-Spiel auf der PlayStation. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Das heißt, die versuchen so ein bisschen Game-Preserving zu machen.
Ja, das, was sie bei Arcade Archives auch schon die ganze Zeit gemacht haben, nur mit Arcade-Spielen, wollen sie jetzt halt auf Konsolen erweitern. Mhm. Finde ich sehr interessant, muss ich sagen, auch durch die Spiele, die sie bereits angekündigt haben. Cool Borders, was ja ein 32-Bit-Spiel ist. Also ich meine, es müsste damals im Original für
PlayStation 1, ja, genau.
PlayStation 1 war das. Ich überlege gerade, ob es so war rein PlayStation sogar, PlayStation 1. Ich überlege gerade, ob es so für eine Sega-Konsole erschienen ist. Aber nee, war ein reines PlayStation. Das war ein späterer Teil dann. Ich glaube, Cool Borders 2001 gab es, noch 2er gab es, der war aber, glaube ich, auch PlayStation. Ich weiß es nicht mehr. Es gab später noch einen Teil für Dreamcast auf alle Fälle. Aber das wird dann wahrscheinlich irgendwie der dritte oder vierte Teil gewesen sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder irgendein Spin-Off. Es gab ja auch dann Spin-Offs von der Reihe.
Ja.
Ja. Aber ich finde, eine Snowboard-Reihe ist das. Und hier kommt der erste Teil halt dann zurück, den es halt damals auf der PlayStation 1 gab und soweit ich weiß, seitdem auch keine Portierung bekommen hat.
Genau. Und die Emulations-Engine, die jetzt benutzt wird, die ist offensichtlich sehr gut. Das Spiel funktioniert super. Sieht richtig original aus und es gibt unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung, was ich sehr, sehr cool finde. Also, wenn du willst, kannst du das Spiel tatsächlich so aussehen lassen wie damals auf der PlayStation 1.
Ja. Und das finde ich halt, ich habe schon die Arcade-Arcades in der Hinsicht sehr geschätzt, weil da kamen dann auch einige Klassiker zurück, die man so nicht mehr hatte. Mhm. Und das teilweise sogar mit unterschiedlichen Versionen, wenn es da verschiedene Versionen davon gab. Und das könnte ich mir hier dann halt auch vorstellen, wenn es unterschiedliche Versionen gibt von einem Spiel. Zum Beispiel kommt ja auch Ninja Gaiden 2, The Dark Sword of Chaos, was ein 8-Bit-Spiel ist. Das müsste damals für mehrere 8-Bit-Konsolen erschienen sein. Das gab es definitiv fürs NES, aber es gab auch eine Super Nintendo-Version. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht drin sein, aber die Amiga-Version könnte vielleicht drin sein. Dass zum Beispiel sagen, sie bringen die NES-Version und die Amiga-Version in dieses Spiel rein. Wäre vorstellbar. Haben sie schon mal, wie gesagt, gebracht, dass dann...
Das Spiel gibt es ja schon. Ne? Das ist direkt am Tag ist es erschienen.
Ach ja, stimmt, ja, logisch, es ist schon erschienen. Ja, ja.
Ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall hält Nintendo sich sehr damit zurück, zu sagen, aus von welchen Konsolen das kommt. Die sagen immer nur von einer 32-Bit-Konsole, von einer 8-Bit-Konsole. Deswegen, sie schreiben es nicht auf die Webseite. Ich weiß es nicht.
Ja, das muss man im Spiel nachschauen. Im Spiel ist dann das Menü, da kann man es dann nachschauen und da erfährt man es dann. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, erscheinen diese Console-Archives jetzt erstmal nur für Nintendo? Also nur für die Switch oder kommen die nicht auch für die PlayStation? Weil die Arcade-Archives gibt es ja mittlerweile auch für die anderen Konsolen.
Weiß ich nicht, ob sie
da auch so heißen oder ob sie da einfach nur unter dem Spieletitel erscheinen. Aber ich meine, also die gibt es auch für die anderen Konsolen mittlerweile. Kann sein, dass das jetzt erstmal ein exklusives Nintendo-Ding sogar ist für den Anfang. Bin ich mal gespannt. Aber eine spannende Sache auf alle
Fälle.
Für die
PlayStation 5 kommen die tatsächlich auch, habe ich gerade gelesen.
Ja, okay. Gut, also hätte mich auch sonst überrascht, weil das ist ja das Spannende dabei, ist ja auch, dass sich Hamster irgendwie von verschiedenen Studios, von verschiedenen Publishern, Studios diese Spiele sichert dann im Grunde. Die haben schon mit Koei Tecmo gearbeitet, die haben mit Bandai Namco gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Mit Sega müssten sie schon gearbeitet haben. Jetzt für Cool Borders anscheinend mit Sun, Studio Sun, was mir jetzt nicht bekannt wäre. Mhm. Finde ich schon interessant, dass die da wirklich so, ja, dass die Hersteller da so drauf eingehen, die Studios, und das mitmachen.
Ja. Finde ich super.
Finde ich auch super, weil anscheinend ist Eigeninteresse nicht da, die Spiele zu portieren. Man kann sie aber dann auf ihren Plattformen verkaufen und der jeweilige Hersteller wird natürlich Lizenzgebühren dafür bekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und für Hamster muss ich lohnen.
Ich finde gerade Cool Borders deswegen interessant, weil es viel zu wenige Snowboard-Spiele, Skispiele gibt, meiner Meinung nach.
Ja, stimmt.
Ich wüsste tatsächlich von keinem einzigen aktuellen, wo es quasi diese Über-die-Schulter-Sicht gibt. Ich vermisse das ein bisschen. Deswegen, ich bin kurz davor, mir das zu besorgen hier.
Ja, verstehe ich. Letztes, was mir gerade einfällt, ist dieses Steep gewesen, was es mal von Ubisoft gab vor einigen Jahren. Was gab es nicht für Nintendo-Systeme?
Ja, es gibt tatsächlich eines, auch für Switch, so ein Snowboard-Spiel, da habe ich leider den Namen gerade vergessen, aber da guckt man auch von oben und steuert dann quasi in so einer isometrischen Perspektive seinen Snowboarder. Ja. Das funktioniert aber nicht so cool für die Immersion, finde ich.
Ja, das stimmt. Nee, also mir fällt jetzt gerade auch keins ein. Die einzigen halt diese Mario-Olympics-Spiele hatten das ja immer eine Zeit lang auch drin, die Winterspiele. Aber es hat nur Disziplin.
Ja, na klar, du kannst auch Mario Kart spielen und dann ist da so eine Strecke bei. Aber hey, das ist ja nicht...
Ja, Mario Kart noch mal was anderes. Da hätten wir wenigstens Snowboard, aber es ist wie gesagt nur Disziplin. Es gibt ja auch die anderen Olympiaspiele, in denen das dann drin ist. Aber das wollte ich ja gerade sagen, es zählt ja dann nicht, weil es kein reines ist.
Ja.
Aber du hast recht, es ist sehr, sehr schwach besetzt, das Ganze.
Zum Glück gibt es wenigstens olympische Winterspiele gerade im Fernseher.
Ja, genau. Sie haben noch andere Spiele angekündigt, die darüber kommen sollen, über diese Console Archives. Doraemon soll eins kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Doraemon jetzt war. Es müsste, wenn ich mich komplett getäuscht habe, Famicom gewesen sein. Aber ich bin nicht 100% sicher. Außerdem haben sie Sonic Wings Special angekündigt. Sonic Wings war so ein Shoot-'em-up-Spiel. Das von, ich meine, es müsste damals Tecmo in Japan gewesen sein, die das gepublished haben.
Das würde ja passen, weil Ninja Gaiden ist auch von Tecmo.
Ja, also es war, Arrow Fighters hieß es auch. Ich glaube, im Westen hieß es, war es eher als Arrow Fighters bekannt. Und hat dann später auch Portierung für Super Nintendo zum Beispiel bekommen und so weiter. Ich glaube sogar tatsächlich, dass die Arcade-Version davon bereits erhältlich ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Für irgendwelches Thema, nicht für die Switch. Was interessant ist, letztes Jahr im Oktober ist tatsächlich ein neuer Teil der Reihe erschienen. Sonic Wings Reunion.
Oh.
Für die Switch erschien da. Also ein komplett neuer Teil. Zumindest soweit ich weiß, ist der neu. Kann auch sein, dass es eine Portierung von einem älteren Spiel ist. So tief bin ich da jetzt nicht drin. Ich habe nur mitbekommen, dass das halt rausgekommen ist. Aber ich meine, das müsste ein relativ neuer Teil gewesen sein.
Ja. Ja.
Genau. Ja gut, also schön, die werden da auch regelmäßig erweitern. Ich meine, die Arcade-Archives kriegen ja eh andauernd neue Spiele. Monatlich kommt da ein neues Arcade-Archives-Spiel. Also wird es bei Console-Archives, denke ich, auch irgendwann einen schönen Rhythmus geben. Gut. Ja, gehen wir weiter?
Ja.
Dann kam ja der obligatorische Schnelldurchlauf-Block, also Spiele, zu denen nicht viel gesagt wurde, sondern bei denen einfach nur Trailer, Titeleinblendung, Datumeinblendung und so weiter. Kennt man ja. Scott Pilgrim EX kommt auch auf die Switch. Ich weiß nicht, ob das vorher schon bekannt war. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt eine... Ach, Kopf. Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich habe den Faden verloren.
Okay, gut.
Ja,
also Scott Pilgrim EX kommt am 3.3. jedenfalls auf die Switch, ja.
Genau, und auch für andere. Ist ein klassisches Beat'em-up, also so ein Side-Scrolling-Brawler-Ding. Neues aber, nicht das alte wieder. Dann kommt irgendwann dieses Jahr im Sommer Another Eden Begins. Genau. Sie haben jetzt hier Switch 2 Version genannt, aber es erscheint halt auch für andere Systeme dann. Und das ist ein neues JRPG, das deshalb spannend sein könnte, weil Masato Kato beteiligt ist, der für einige klassische JRPGs bekannt ist. Unter anderem hat er als Storyplaner und Scriptwriter an Chrono Trigger damals gearbeitet.
Das ja viele Leute sehr schätzen, ja.
Ganz genau. Und das ist halt das Spannende. Interessanterweise hat Chrono Trigger einen Froschcharakter und dieses Spiel hat auch einen Froschcharakter.
Dann muss es das gleiche Spiel sein.
Ja, also ich fand es sah interessant aus. Werde ich einen Blick behalten.
Ja.
Ja. Soll übrigens über 10 unterschiedliche Enden haben, das Spiel.
Ja.
Gut, ja, dann Reanimal wurde nochmal gezeigt, erscheint ja schon am 13.02., also übermorgen von Erscheinung des Podcasts aus.
Genau.
Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Neues Spiel der Little Nightmares-Entwickler.
Offensichtlich hat WWE 2025 so gut funktioniert, dass der nächste Nachfolger jetzt direkt auch erscheint.
Ja, es ist,
am 13.03. kommt WWE 2K26. Naja, die 2018er-Version war unfassbar schlecht und deswegen hat das nicht geklappt.
Ja, aber das hätten sie sich nochmal geleistet und das jetzt direkt mit erscheint, damit habe ich eigentlich auch gerechnet, weil sie haben jetzt eine ausreichend starke Konsole. Was interessant ist, ja. Es wird keine PS4-Version mehr von dem Spiel geben, das heißt, die Switch 2-Version kann nicht mehr auf der PS4-Version basieren.
Ah,
das nice. Finde ich spannend. Ja.
Ja, finde ich auch. Und dann kommt ein Spiel, wo ich mich richtig drauf freue, nämlich Star Trek Voyager Across the Unknown. Ein Star Trek-Spiel. Genau. Davon gibt es sowieso viel, viel, viel zu wenige. Kommt am 18.02., also quasi auch schon übermorgen im Grunde.
Ja, in der Woche.
Es ist quasi ein Mangelverwaltungssimulationsspiel, was auf der Voyager spielt. Und es gibt, wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es tatsächlich zwei Originalsprecher, weil die Originalmusiken, also ne, die Bilder aus der Serie zu übernehmen, ist relativ simpel. Die Originalsprecher und die Stimmen und die Musiken zu übernehmen, ist lizenztechnisch eine absolute Achterbahn. Und deswegen gibt es, wenn ich mich nicht täusche, zumindest die Stimmen von Tom Paris und von Tuvok in diesem Spiel, was schon sehr geil ist.
Ja. Ich bin mal gespannt drauf, ehrlich gesagt. Ich bin sehr neugierig auf dieses Spiel.
Ja, ich auch.
Es ist ja von Dedalic als Publisher. Ich weiß gar nicht, welches Studio dahinter steht, als Entwickler, weil Dedalic ist ja kein eigenes Entwicklerstudio mehr. Es ist Game Excite. Die sagen mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Aber ich müsste, wenn ich mich nicht komplett täusche, einen Hamburger Studio sein, soweit ich es ergoogelt hatte, was ich nach dem Spiel gesucht hatte. Ja. Genau,
die haben Asterix-Spiele gemacht.
Ja, genau, die hatten diese drei Asterix-Spiele da für Mobile-Geräte, glaube ich, waren die vor allem. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt auf das Spiel. Es scheint ja für PC und Konsolen an dem Tag, also am 18. Und das könnte sehr, sehr spannend werden, das Voyager-Spiel. Auch weil man wohl die bekannte Voyager-Geschichte verändern kann. Und das ist halt schon lustig, wenn man dann als Voyager-Fan weiß, was eigentlich passiert wäre und man selbst lenkt das Schicksal in eine andere Richtung.
Ja.
Ja.
Ja, ich finde vor allen Dingen gerade diese Verwaltungsgeschichten spannend, weil die Voyager hat ja immer damit zu kämpfen gehabt, dass es quasi zu wenig von allem gab und dass sie auch noch schnell voran konnten. Gut, das schnell voran, das lassen wir mal storytechnisch lieber hinter den Tisch fallen.
Ja.
Aber die ganze Verwaltung finde ich cool. Also das könnte ein richtig gutes Spiel sein. Ich hoffe da und sehr
drauf. Gerade deshalb ist es sinnvoll, dass sie die Voyager gewählt haben für dieses Spiel.
Ja, genau, weil die eben alleine ist und nicht Hilfe von sonst wem kriegen kann.
Genau. Gut, danach haben sie eine Switch 2 Edition von Disney Dreamlight Valley angekündigt, kommt am 25. März. Braucht man, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Ja.
Nee, das Spiel verkauft sich halt durch Bonusinhalte, deswegen ist logisch, dass du quasi die Grundversion auf jede Plattform bringst, die es gibt.
Ganz genau. PGA Tour 2K25 kommt jetzt auch noch für die Switch 2 raus.
Ja, Golf.
Ist halt Golf, ja. Kaltzap Begins Switch 2 Edition erscheint am 16.07. Muss ich ehrlich sagen, bin ich überfragt, ob es das Spiel schon vorher gab, beziehungsweise ob es da vorher schon eine Ankündigung des Spiels gab. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Kaltzap 3 kenne ich, ich habe da schon auch was von gespielt. Kaltzap Begins ist wohl noch nicht irgendwo anders erschienen.
Ich glaube, es gab vorher keine Ankündigung.
Meine ich, also ist definitiv noch nirgends erschienen, also wird wohl eine Neuankündigung gewesen sein. Und ja, sieht nett aus, werde ich im Auge behalten.
Ist irgendwie ein Kartenspiel, oder nicht?
Ja, es ist ein Rollenspiel, also es ist wohl, früher war die Reihe Rollenspiel, aber sie sind so sehr Karten-Brettspiel-Richtung entwickelt und mit den Karten trägt man dann wohl auch die Kämpfe aus, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ja, es ist kein klassisches Rollenspiel mehr, es ist wohl jetzt eher so ein Karten-Brettspiel-Strategie-Mischmasch-Ding. Ich bin mal gespannt, wie es genau dann wird.
Das klingt super, das muss ein gutes Spiel sein.
Ich hab's nicht 100% verstanden. Sieht aber interessant aus, wie ich finde, vom Trailer her. Ja. Wobei man sagen muss, die Reihe hat schon immer das Brettspielprinzip gehabt, auch mit durch Bewegen und so weiter. Man hat sich immer auf Feldern bewegen. Ich meine auch oft schon mit Würfeln. Ich habe einmal ein Spiel der Reihe gespielt. Ich bin da nicht so 100% drin, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ist egal. Hast du denn Goat Simulator 3 schon gespielt?
Nein, ich habe keinen Goat Simulator gespielt. Ich habe auch kein Interesse am Goat Simulator, bin ich ganz ehrlich.
Geht mir genauso. Aber es kommt, der Teil kommt am 1.4. Natürlich am 1.4. Es ist ein komplettes April-Scherz-Spiel.
Ja, das ist auch die Absicht des Datums. Genau.
Zwei.
Gehen wir lieber weiter zum nächsten Spiel. Shadow Tactics Blades of Shogun erscheint jetzt auch am 18.3. Finde ich sehr schön. Ist ein fantastisches Spiel. Das ist nicht das Neueste. Ich habe es vor Jahren mal gespielt. Ist ein bockschweres Spiel.
Denkst du bei einem Spiel auch zuerst, das sieht ja aus wie Commando und Desperado? Oder bin ich da einfach der Einzige, der so alt ist?
Nein, es ist sogar die Absicht dahinter. Aber ja, denke ich natürlich. Ich habe Commando ja auch gespielt damals. Und es ist ja immer die Absicht gewesen, ein neues Commando-Spiel-Ding zu bringen, nur halt in modernen Japan. Da hatte sich ja Mimimi Games drauf spezialisiert auf solche Spiele dann sogar. Die haben ja auch Desperados 3 entwickelt dann.
Ach so, okay. Ja,
das
ist klar.
Ja, das Studio gibt's leider nicht mehr. Die sind mittlerweile geschlossen. Die hatten noch dieses Shadow Gambit raus, was so ein Piratenspiel mit dem Spielprinzip. Und Shadow Tactics Akios Choice, also eine Erweiterung, kam 2021, glaube ich, raus. Und jetzt sind sie, glaube ich, letztes Jahr haben sie, glaube ich, geschlossen. Und der Dalek bringt halt jetzt das Spiel nochmal auf die Switch 2. Unter Beteiligung wohl einiger ehemaliger Mimimi-Leute.
Ja.
Aber das Studio an sich gibt's leider nicht mehr.
Ja.
Ist, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel, aber auch recht schwer und wirklich storymäßig auch sehr, sehr gut. Also kann ich nur empfehlen, wenn man solche Spiele mag. Ja. Gut, das kommt übrigens am 18. März, falls wir es noch nicht gesagt hatten.
Mhm.
22. Mai erscheint Tales of Arise Beyond the Dawn Edition. Ja, das neueste Tales of Spiel, das jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ich bin ehrlich gesagt gerade nicht mehr ganz sicher, wann es erschienen ist. ursprünglich, aber das ist bestimmt jetzt auch schon wieder, oh, das ist 2021 war das tatsächlich schon. Ja, oh, okay. 21 war's. Also es ist nicht mehr das neueste Spiel. Seitdem kam kein neues Tales of Spiel mehr, sondern nur noch Remaster. Also Fans starben und das Beyond the Dawn bedeutet im Endeffekt, dass die Erweiterung, wie hieß die nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, die Erweiterung, dass die bereits inbegriffen ist. Ja. Die hieß Beyond the Dawn sogar tatsächlich, die Erweiterung einfach nur.
Das gibt Sinn. Okay.
Ja. Ich dachte, ich sage ja, nur irgendwas mit Dawn oder sowas und die haben, aber nein, sie haben einfach nur, okay. Es ist nicht das beliebteste Tales of, viele Tales of Fans mögen das Spiel nicht. Ich mag es, ich habe damit kein Problem, es ist nicht das beste Tales of, aber ich habe das kein Problem mit dem Spiel, ich habe es gerne gespielt. Die Erweiterung habe ich nicht gespielt. Ja, ist halt ein klassisches Tales of JRPG, das ein paar Eigenheiten hat, wie jedes Tales of Spiel.
Genau. Ich habe mal von Tales of Vesperia gehört und das, damit endet auch schon meine Expertise zu diesem Thema.
Ja, das war einer der besten Teile.
Wahrscheinlich habe ich deswegen davon gehört. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht, was diese Reihe ausmacht.
Ja, es ist, muss man sagen, man muss zwischen den frühen Tales of Spielen und den späteren Tales of Spielen ein bisschen trennen, weil früher waren die, hatten die eher noch so eine leichte Top-Down-Ansicht und die späteren haben das aus der Third Person dann dargestellt und die haben irgendwann auf die Weltkarte verzichtet. Die gab es noch in Tales of Vesperia, gab es noch die Weltkarte, aber außerhalb der Weltkarte warst du schon anders teilweise unterwegs. Aber mit Tales of Graces ist es dann gewandelt zu Third Person, keine Weltkarte mehr, also keine Oberwelt mehr so richtig. Das hat sich immer weiterentwickelt und Tales of Arise ist halt auch absolut modern. Es ist auch actionlastig war die Reihe schon immer. Das ist, du kommst, triffst zwei Gegner, kommst in den Kampfbildschirm und da kämpfst du dann auf einer Linie. Ich weiß, in Arise war es dann sogar so, dass die, ich weiß es nicht mehr, ist es zu lange her, ich weiß nicht, genau dieses Kampfsystem dabei. Aber es ist ein, meiner Meinung nach, ein gutes Spiel, gutes JRPG, wenn auch, finde ich, nicht der beste Teil der Reihe. Hat ein paar, sagen wir mal, Längen in der Story. Ja. Gut, das war der Block der Schnellankündigung. Danach wurde dann nochmal Resident Evil Requiem gezeigt.
Mhm.
Das ja bereits am 27. Februar erscheint. Da fand ich übrigens sehr interessant den Trailer, weil ich erst vor kurzem bei der Capcom-Präsentation tatsächlich den Trailer für PlayStation 5 und so gesehen habe. Und da waren sehr ähnlich, die Spielszenen waren sehr ähnlich. Ja?
Mhm.
Es gibt aber einen Riesenunterschied zwischen dem Nintendo-Trailer und dem PlayStation 5 oder Xbox oder so Trailer. In der Nintendo-Version, jetzt in der Version hier, kein Schuss hat getroffen, kein Gegner wurde irgendwie verletzt, die Kettensäge schwingt Leon an den Gegner vorbei. In der anderen Version werden die Gegner zerstückelt, es spritzt Blut en masse, die Gegner werden mit Kopfschüssen umgenietet.
Interessant. Okay, ja, alles klar, das erklärt auch, meine Reaktion, weil ich habe nämlich bei diesem Trailer jetzt zum ersten Mal gedacht, oh Mensch, Resident Evil mochte ich, Resident Evil Zero mochte ich, danach hat mich kein weiterer Teil mehr gereizt, aber dies hier sieht nett aus. Jetzt weiß ich, warum ich das dachte. Ha. Nein, dann werde ich es mir definitiv auch nicht anschaffen.
Also es ist jetzt kein Schnetzelfest oder sowas, aber sie haben halt dafür gesorgt, dass die Spielszenen verwendet wurden, in denen Leon vorbeischlägt mit der Kettensäge oder in denen halt die Schüsse nicht treffen.
Mhm, okay.
Ist ja auch verständlich, ich meine, die haben das Ding nachmittags ausgestrahlt und nicht nachts, wie Capcom ihr Ding ausgestrahlt haben. Aber es wird zu Recht ab 18 sein, dieses Spiel, muss man dazu sagen. Ja. Also das ist definitiv ein 18er-Spiel.
Ja.
Sieht für Switch 2-Verhältnis aber dafür sehr gut aus, muss ich sagen. Also das könnte eine sehr gute Umsetzung werden. Ja, natürlich mit Abstrichen, das wird man definitiv haben. Aber ich denke, das wird trotzdem eine gute Portierung sein, ja. Neu war für mich, dass sie Schwierigkeitsgrade einbauen ins Spiel, was ich sehr mag bei solchen Spielen.
Finde ich auch super.
Und das ist, also das war nicht neu, aber sie haben erstmals die Amiibo von Grace und Leon gezeigt, die dann im Sommer folgen werden.
Mhm, die sahen auch gut aus.
Ja, stimmt.
Klar. Und hier kommen sie auch im Sommer, obwohl das Spiel jetzt im Februar schon erscheint. Also
ganz genau, ja. Da schaffen sie es nicht zum Release des Spiels. Ja. Und dann haben sie nochmal gesagt, dass auch Resident Evil 7 und 8 jetzt für die Switch 2 erscheinen am selben Tag, am 27. Februar. Gibt es schon für die Switch 1, aber da nur als, wie haben sie es immer genannt, diese Streaming-Version war. Cloud-Version, genau. Und hier erscheinen die halt jetzt wirklich als richtige Version dann nochmal für die Switch 2. Was ja auch irgendwo Sinn macht, dass die dann auch noch da sind.
Ja, genau.
Genau.
Resident Evil habe ich mal ein Let's Play gesehen und habe nach einer Dreiviertelstunde ausgemacht, weil es mir viel zu gruselig war. Das werde ich auf gar keinen Fall spielen, jeweils. Jemals, alles. Das ist nichts für mich.
Also ich habe den 7. Teil gespielt, aber nicht beendet. Den 8. habe ich nur die Demo gespielt. Ja. Und bin da auch nicht so der. Ich gucke mir sowas lieber an. Also anschauen, ein Let's Play von so einem Horrorspiel kann ich perfekt spielen. Selbst hängt vom Spiel ab.
Ja. Die nächsten drei haben mich tatsächlich alle erheblich mehr gereizt. Bethesda nämlich.
Ja.
Todd, wie heißt er noch, kam auf die Bühne?
Todd Howard.
Todd Howard, genau. Und hat gesagt, hier übrigens, Switch 2 voll gut und so und wir bringen jetzt auch Kram raus. Und dann haben sie die Spiele genannt und zwar vor allem die Daten, weil wir wussten von zweien von denen nämlich schon, dass sie kommen. Fallout 4 Anniversary Edition kommt für die Switch 2, hat 6 Erweiterungen mit drin, über 150 Creation Club Items, was auch immer das bedeutet. Ich habe das Spiel nie gespielt.
Mods.
Und kommt Mods am 24.02. schon. Das ist cool.
Ja.
Da freue ich mich sehr drauf.
Der Creation Club ist im Endeffekt das Mod-Ding von dem Spiel. Und im Creation Club können dann Mods geteilt werden. Das haben sie schon bei Skyrim damals auch gebracht, auf der Xbox One und der PlayStation 4, dass über den Creation Club Mods, die für einen PC erstellt wurden, von Bethesda ausgewählt werden und so auf die Konsolen gebracht werden.
Okay, ja. Das ist cool. Das ist richtig
und
cool.
Und das, diese Version, genau so übrigens, die 6 Erweiterungen sind halt alle Erweiterungen, die es für Fallout 4 gibt, ist so letztes Jahr irgendwann, ich glaube im Oktober oder November war es, für die anderen Systeme, also PlayStation 5 und Xbox Series erschienen.
Aber sehr unbegeistert, wenn ich mich nicht
genau,
irre.
Man war nicht sonderlich angetan, weil das Remaster, also die Verbesserung in der technischen Hinsicht, nicht so gut waren, wie es alle erhofft haben. Es war im Endeffekt eigentlich eher eine Portierung als ein Remaster, weil ich es mitbekomme. Ich habe es nicht gespielt. Da waren wohl viele enttäuscht, weil nicht das rausgeholt wurde, was eigentlich möglich gewesen wäre auf den Systemen. Ich denke, das wird bei der Switch 2 weniger der Fall sein, weil wir hier die PS4 als Vergleich nehmen könnten. Ich denke, das Spiel wird besser sein als auf der PS4, definitiv. Die Switch 2 ist stärker. Aber da wird halt einfach auch, weil es das erste Mal das Spiel überhaupt auf Nintendo-Konsole gibt, eben nicht dieser Vergleich in der Hinsicht gezogen. Und ich finde es halt auch deshalb spannend auf der Switch 2. Spannender als auf den anderen Konsolen. Einmal, weil ich die PS4-Version schlichtweg habe und die PC-Version auch. Dann brauche ich es auf denen nicht nochmal. Auf der Switch 2 wäre es aber jetzt nochmal auch wegen dem mobilen spannend.
Ja.
Genau.
Ich wollte immer in diese Fallout-Welt einbrechen und das Einzige, was ich auf Nintendo-Hardware gekriegt habe, war diese Fallout-Lebenssimulation Queransicht
Shelter.
Shelter, genau. Und das war's. Und ich hätte gerne die anderen immer mal gespielt. Ich warte im Grunde seit der Wii U drauf, aber gab's nie. Und jetzt kommt endlich mal ein Fallout.
Und das ist ein richtig gutes Fallout. Also ich mag das. New Vegas gilt ja mal als das Beste. Ich hoffe mal, dass auch noch von dem 3. und New Vegas wirklich neue Auflagen bringen, die dann auch für die Switch 2 erscheinen. Weil das würde sich anbieten und wäre verdient für die Reihe einfach.
Mhm.
Ja. Ja. Gut. Ja, 24.2. ist ja auch schon sehr bald, muss man ja sagen. Ist ja auch schon wieder in 2 Wochen.
Korrekt, ja.
Etwas länger auf sich warten lässt Indiana Jones und der große Kreis, war auch schon angekündigt, dass wir das auf der Switch 2 bekommen werden, erscheint 12. Mai.
Das ist tatsächlich ein Spiel, da freue ich mich sehr drauf. Nicht nur, weil ich davon mal ein kurzes Let's Play gesehen habe von einem Freund, sondern auch, weil es einfach Indiana Jones ist, den ich sehr schätze. Und ich werde mir das auf jeden Fall im Laden kaufen gehen, weil das nämlich eine echte Spielversion auf Cartridge kriegt.
Genau. Und das ist halt wirklich schön, was bei Fallout leider nicht der Fall ist. Fallout erscheint nur als Code in a Box im Einzelhandel.
Genau.
Ja, finde ich sehr schade. Indiana Jones ist ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß. Der DLC kostet halt extra. Der kostet nochmal 20 Euro extra. Also man gibt 70 Euro für das Spiel aus und nochmal 20 Euro für den DLC, wenn man alles haben will.
Ja, später dann, ne? Also DLC brauchst
du nicht sofort. Klar, das ist klar. Hätte ich halt mir gewünscht, dass sie irgendwie eine Edition rausbringen, bei der man dann für ein bisschen weniger Geld einfach beides in einem Paket bekommt. Weil wenn es eh schon da ist, kann man das auch so bringen. Deluxe-Version oder sowas, in der dann halt einfach beides drin ist. Für 10er mehr oder so. Fände ich angebracht, aber ist in Ordnung so. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende wirklich aussehen wird auf der Switch, weil die Screenshots auf der Nintendo-Webseite werden nicht das Spiel so wiedergeben. Weil das sind ganz klar die Werbescreenshots, die sie schon verwendet haben, als das Spiel noch nicht mehr auf der Xbox erschienen war.
Ja, ja.
Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es dann wirklich im Betrieb auch wirklich aussieht und wie es läuft. Aber ich mache mir da eigentlich... Bethesda hat in der Vergangenheit schon bei Switch-Portierungen gezeigt, dass sie es können.
Korrekt. Also die haben auch gezeigt, dass sie es nicht können, wie jetzt gerade kürzlich mit dem Skyrim-Update, aber das haben sie ja dann gefixt, indem sie den V-Sync ausgeschaltet haben.
Genau.
Das kriegt jetzt übrigens auch noch eine, ich sag mal, physische Version, stimmt aber nicht, weil es ist auch nur ein Code in a Box. Also in Wirklichkeit gibt es das Spiel nie physisch, auch wenn sie das irgendwann in den Laden stellen.
Ja. Was ebenfalls noch für die Switch 2 erscheint, ist die Elder Scrolls 4 Oblivion.
Ach ja, stimmt, natürlich.
In der Remastered-Version. Das ist ja letztes Jahr das Remaster von erschienen. Habe ich auch schon wieder ewig viele Stunden geschippt. Das damals auf der PlayStation 3 durchgespielt mit ewig vielen Stunden. Jetzt bin ich schon wieder ewig viele Stunden in dem Scheißding drin. Auf der PS5. Es ist einfach so ein gutes Spiel. Ich mochte es Oblivion immer gerne. Genauso wie ich Skyrim sehr gerne mag. Und ich bin schon wieder drin versunken in diesem Spiel. Das ist einfach so ein gutes Spiel. Und jetzt kommt es auch noch auf die Switch 2. Denke ich, wird auch laufen. Wird vielleicht nicht ganz so gut aussehen wie auf der PS5. Die PS3-Herkunft hat man von dem Spiel immer gesehen, auch auf der PS5 an manchen Stellen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass auf der Switch 2 auch sehr gut aussehen wird und sehr gut laufen wird. Also da mache ich mir eigentlich wenig Gedanken drum. Und da gibt es halt noch keinen Termin, erscheint irgendwann dieses Jahr. Mal abwarten, wann sie das bringen. Ich denke mal, irgendwann nach Indiana Jones, also ich tippe mal so auf die zweite Jahreshälfte, vielleicht so August, September, Oktober, in der Richtung tippe ich mal.
Ich habe ja tatsächlich das Spiel in der nicht remasterten Version seit ungefähr 15 Jahren für die Xbox 360 und kein einziges Mal reingeguckt. Ich weiß nicht warum.
Okay.
Ich bin nie dazu gekommen.
Ja, es ist aber auch ein riesiges Spiel, da brauchst du wirklich deine Zeit für. Also da musst du wirklich deine 100 bis 200 Stunden reinstecken können.
Ja, das macht immer keinen Angst vor. Sinn.
Ja.
Aber bei Skyrim habe ich es gemacht auf der Switch. Also, ne, das.
Ja. Ja, Skyrim habe ich ja sogar so verrückt wie ich war, auf der PlayStation 3, der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC in zwei Versionen besitze ich dieses Spiel. Und ich habe es auf jedem Gerät mindestens 40 Stunden gespielt. Insgesamt komme ich auf locker 500 Stunden in diesem Ding.
Wow.
Das ist so verrückt, dieses. Und witzigerweise, man mag es gar nicht glauben, ich habe nie selbst das Ende gespielt, weil ich immer kurz vorm Ende mich anderen Sachen gewidmet habe. Sei es den
Skyrim DLCs hat ein wirkliches Ende? Ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich einen Teil gesehen, von dem ich dachte, okay, das ist jetzt das Ende. Und dann war es aber nicht wirklich das Ende. Und danach konnte ich einfach alles andere noch machen.
Ja, logisch. Du kannst ja noch weiterspielen. Das geht bei allen Elder Scrolls Spielen. Das ist normal. Aber du hast ja dieses Story-Ende im Grunde, dieses theoretische. Und das ist halt, ja, das ist irgendwann erreicht, aber danach spielst du halt einfach weiter und machst das, was du noch nicht gemacht hast. Ich habe halt immer die anderen Sachen erst gemacht und habe das Ende irgendwann ignoriert. Man muss halt sagen, bei Skyrim ist die Story nicht die stärkste, die Hauptstory. Die finde ich bei Oblivion immer ein bisschen besser. Auch da ist sie nicht das große Ding, aber ich fand sie besser.
Ja.
Gut.
Damit sind wir durch. Also ich finde, da war viel Schönes dabei.
Fand ich auch. Gerade jetzt im Rückblick habe ich nochmal gemerkt, dass es doch einiges doch dabei ist, auf das ich mich auch freue. Vieles davon erscheint sogar relativ bald von den Spielen, auf die ich mich da freue. Noch diesen Monat oder nächsten Monat. Also ja, für mich so Highlights waren Monster Hunter Stories 3 wieder, weil ich ein schönes Spiel finde. Kyoto Xanadu finde ich eine schöne Ankündigung. Und Paranormal Sight, das neue, fand ich auch schön, dass das angekündigt wurde. Und bei ein paar anderen Spielen, die kannte man halt schon, aber dass die jetzt Termine haben oder dass sie jetzt auf die Switch 2 portiert werden, finde ich da sehr schön. Also, insgesamt eine gute Direct, wie ich finde.
Ich bin besonders gespannt auf Orbitals, exklusiv Switch 2 und Koop. Das ist bestimmt cool. Und ich habe mich sehr gefreut über Super Bomberman Collection, weil ich die Spiele einfach sehr schätze. Also, das waren so die coolen neuen Sachen für mich. Star Trek Voyager wusste ich vorher schon, kommt der halt demnächst.
Ja, das ist cool. War ja schon länger bekannt.
Ach so, und ich habe mich gefreut im Nachhinein, dass Indiana Jones tatsächlich eine physische Version kriegt. Das
finde ich auch sehr, sehr schön, dass das eine physische kriegt. Übrigens ist bei Digimon Stories nur bei der Switch 1 Version der Fall. Die Switch 2 Version ist eine GameKey-Card.
Okay, alles klar.
Ja, auch Final Fantasy, Elliot und Tales of Arise werden definitiv nur GameKey-Cards werden.
Ja.
Beim Rest weiß ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Ja. Genau. Ja, dann nochmal ganz schnell gefragt, was hast du letzte Woche gespielt?
Ich habe tatsächlich das gespielt, was ich fast jeden zweiten Tag spiele, Dr. Mario im NES Online-Dings, weil das ist einfach ein super schönes, ich battle mich da mit meiner Frau und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und das Schöne ist ja, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann stelle ich einfach meine Schwierigkeitsstufe ein Stück runter und ihre hoch oder andersrum. Also das ist quasi immer fair. Ich kann auch mit meinen Kindern spielen und dann haben die halt einen sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad und ich einen sehr hohen. Und das funktioniert trotzdem. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. NES-Spiel, Klassiker, super gut. Und ich habe ein bisschen weitergespielt in Witcher 3 Wild Hunt.
Und du? Ist ja auch ein Klassiker. Ja, es ist ein Klassiker. Das ist über 10 Jahre alt, das Spiel mittlerweile.
Es ist nicht so klassisch wie Dr. Mario.
Nein, das stimmt, aber es ist auch mittlerweile ein Rollenspielklassiker für mich.
Ja, gut.
Ja, großer Titel halt, einer der großen des Genres. Ja, Animal Crossing New Horizons habe ich gespielt in der Switch 2 Edition. Ist halt, ja, Animal Crossing macht immer noch Spaß. Und ich habe, wie vorhin schon sehr ausführlich erwähnt, die Monster Hunter Stories 3 Demo gespielt.
Ja, sehr gut.
Ja, brauche ich nicht weiter auszuführen, ja. Nächste Woche gibt es dann den Podcast Resident Evil Franchise Nummer 4. Also wird über Resident Evil Spiele geredet werden. Dürft ihr euch drüber freuen?
Natürlich ja, nur mit mir, weil ich bin ja, wie ihr wisst, der bekannteste Resident Evil Fan bei uns.
Genau. Ihr dürft euch drauf freuen, wer dann dabei ist. Es wird noch nicht über die Teile gesprochen, die jetzt demnächst erscheinen. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ja, das wird trotzdem, denke ich, interessant, wenn da nochmal so ein bisschen über Resident Evil gesprochen wird. Genau.
Genau.
Ja. Okay, damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis denn.
Ciao, ciao.